Sarah Wagenknecht ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Melanie Amann, Tino Chrupalla und Peter Neumann. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, ausnahmsweise am Montagabend. Denn es geht um die Frage, wie geht's jetzt weiter in Sachsen-Anhalt? Die Frage geht beispielsweise an Melanie Amann. Und man könnte sie auch anders formulieren. Man könnte fragen, wird Ulrich Siegmund überhaupt zur Wahl des Ministerpräsidenten antreten? Es gab in den vergangenen Stunden, Tagen ein paar, wie ich finde, ziemlich verwirrende Ansagen. Sieht offenbar auch Melanie Amann so. Erstens, ich trete nur an, wenn ich die absolute Mehrheit habe. Zweitens, ich trete nicht an, wenn ich zwar die absolute Mehrheit habe, aber nur ein, zwei Stimmen drüber, könnte ja mal einer krank werden. Und dann, jetzt wird's interessant, sagt gestern Abend Tino Chrupalla, der Chef der AfD, der heute ebenfalls unser Gast ist, natürlich tritt Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidentenwahl an. Heute sagt das plötzlich auch Ulrich Siegmund, um die Verwirrung komplett zu machen. Und die entscheidende Nachfrage, die heute leider nicht gestellt wurde, interessiert auch Melanie Amann brennend. Was genau heißt denn in dem Fall stabile Mehrheit? Davon hat er's abhängig gemacht. Ganz herzlich willkommen, ihr beiden. Bin sehr gespannt. Ja, und eine weitere Frage ist spannend in dem Zusammenhang. Und da geht der Blick zu Sarah Wagenknecht, die heute bei uns zu Gast ist. Wird das BSW, wird das Bündnis Sarah Wagenknecht zum Zünglein an der Waage und den ersten AfD-Ministerpräsidenten überhaupt erst möglich machen? Offiziell sagt das keiner, offiziell gibt das keiner zu. Aber es gibt diese Aussagen von Sarah Wagenknecht. Die Mehrheit in Sachsen-Anhalt, schrieb sie neulich, wünscht sich kein Weiter-so, sondern einen Kurswechsel in der Energiepolitik, das Ende der Russland-Sanktionen und so weiter. Diese Mehrheiten, schrieb sie, will, das ist interessant, das BSW nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Was genau bedeutet das, wenn man es mal konsequent zu Ende denkt? Herzlich willkommen. Ja, und natürlich müssen wir am Tag danach den Politikwissenschaftler Peter Neumann, der heute unser Gast ist, fragen, was er genau meint, wenn er sagt, ich war ein bisschen überrascht und es klingt wie, ich war schockiert, denn das war die komplette Kernschmelze der CDU. Nicht unwichtig in dem Zusammenhang, der Mann, mit dem wir hier normalerweise über internationale Sicherheitspolitik sprechen, der am King's College in London lehrt, dieser Mann ist auch Mitglied in der CDU. Wie also schaut er auf seine eigene Partei, aber auch auf diese beiden anderen Parteien, die er Antisystemparteien nennt, nämlich BSW und AfD, beide heute hier anwesend. Und vor allem, wie schaut das europäische Ausland auf das, was gerade politisch in Deutschland passiert? Ich glaube, sehr, sehr interessant. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich sehr. Vielleicht die erste Frage an Melanie Amann. Frau Amann, was war gestern Ihr erster Gedanke, als die Hochrechnungen kamen?
Ich war schon doch überrascht, wie stark die AfD war. Also ich hatte in den Tagen vor der Wahl gesehen, dass es immer wieder diese Clips gab und Aussagen, drohender Wahlbetrug. Da wurde so ein bisschen so ein Trump-Narrativ, schien mir vorbereitet. Die Wahl könnte auch gestohlen werden von Pflegekräften, die irgendwie Wahlzettel falsch ausfüllen für AfD-Wähler in Pflegeheimen und so. Und da hatte ich das Gefühl, die AfD traut ihrem eigenen Momentum nicht mehr so, vielleicht lässt ein bisschen nach. Und wer weiß, vielleicht landen sie einen Tick unter den Umfragen. Stattdessen sind sie ja deutlich über den Umfragen gelandet. Und das war schon, und dann damit verbunden eben schon, wow, es waren wirklich fast 44% der Menschen überzeugt, dass das das Richtige für Sachsen-Anhalt ist.
Und wir sehen die Bilder nochmal, dann bricht dieser Jubel aus. Bevor wir gleich die Politiker in der Runde fragen, Herr Neumann, wie ging es Ihnen, als Sie das gesehen haben? Ich habe es ja eben erwähnt, Sie sind nebenbei im Nebenberuf auch CDU-Mitglied.
Ja, ganz genau so. Ich dachte eigentlich auch, in der Woche davor hätte sich so ein bisschen dieses Momentum verschwacht. Da hat ja auch schon angefangen mit den Widersprüchen über, in welchem Moment gehen wir in die Regierung. Und hatte eigentlich eher gedacht, dass die CDU über dem abschneidet, für was sie prognostiziert wurde, nämlich über 21%. Und jetzt war sie eben deutlich drunter. Und die erste Prognose war ja bei 18,5. Und es ging im Laufe des Abends immer noch weiter runter.
Ich meine, nochmal zur Erinnerung, ne, an Sie beide. Friedrich Merz war angetreten, um die AfD zu halbieren. Da lacht Herr Kupala. Stattdessen wurde die CDU halbiert. Mhm. Was passiert denn da? Ist das sozusagen diese, heute sagt man neudeutsch, diese Shifting Baseline, die wir eigentlich nicht nur in Europa, sondern weltweit sehen? Also der große, das große Rutschen nach rechts?
Ja, es war schon auch eine Merz-Wahlschlappe, muss man sagen. Es war definitiv auch seine Wahlniederlage. Es wurde ja auch in den Auswertungen des Wahlergebnisses gezeigt, dass die Leute auch eine riesige Enttäuschung hatten, die mit seiner Person, mit seiner Politik im Bund verbunden war. Und insofern ist es ein bisschen ironisch, wenn er sagt, er will jetzt die Leute in ihrer Emotionalität abholen. Also ich glaube, wenn das einem Politiker im Moment gelingt, dann ihm. Also nur nicht so, wie er es vielleicht gerne hätte.
Bringt die Leute verlässlich in Wallung, meinen Sie, aber halt anders, als er sich das vorstellt. Aber wird das zum Problem für die CDU? Ich habe heute eine lange Wahlanalyse, lohnt sich sehr, in der FAZ, meine ich, gelesen. Und die sagte ganz eindeutig, die AfD wurde gewählt wegen Ulrich Siegmund. Und die CDU wurde nicht gewählt explizit wegen Friedrich Merz. Mhm.
Ja, es stellen sich ja auch die ganzen Folgeprobleme jetzt für die CDU. Also was folgt daraus? Welcher Kurs? Muss ein Kurswechsel kommen? Mhm. Muss ein Personalwechsel kommen? Mhm. Wie geht man mit Sachsen-Anhalt um? Mhm. Also da ist es ja auch noch nicht ganz ausgestanden. Herr Siegmund deutet ja an, dass es Kontakte gibt. Und ich glaube, Sie auch, Herr Kupala, Kontakte gibt zwischen CDU und AfD dort im Land. Und man versucht ja, Leute da rauszubrechen.
Kommen wir später drauf. Das ist sehr interessant. Zumindest zu Teilen der CDU. Vielleicht müssen wir es so formulieren. Sarah Wagenknecht ist bei uns, die gestern, glaube ich, schrieb, das BSW ist zurück. Klang fast wie das größte Comeback seit Lazarus. Sie waren eigentlich politisch fast tot. Wie sehr haben Sie sich geärgert, dass Sie nicht selber nach Magdeburg gereist sind?
Darüber habe ich mich gar nicht geärgert. Unsere Parteivorsitzenden waren ja da. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich auch nicht die relevante Frage dieses Abends, sondern ich finde wichtig, darüber zu sprechen, was dieses Wahlergebnis ausdrückt und was die Menschen sich auch erwarten. Also ich meine, das ist doch wirklich ein so deutliches Zeichen einer abgrundtiefen Unzufriedenheit mit der herrschenden Politik. Und ich teile das, dass das vor allem sich natürlich auch gegen die Bundespolitik richtet. Ich meine, man muss sich ja auch nicht wundern, wenn man politisch immer wieder Entscheidungen trifft, die der Mehrheit der Bevölkerung regelrecht ins Gesicht schlagen, dass dann die Menschen unzufrieden sind. Und wir haben ja eine Bundesregierung, da hat man ja nicht das Gefühl, okay, die bemüht sich jetzt, irgendwie Probleme zu lösen, sondern wir haben eine Regierung, die Entscheidungen trifft, wo jeder normale Mensch nur mit dem Kopf schüttelt und sagt, was wollen die, was machen die? Und
in dem
ich finde es wichtig, dass man das irgendwann mal ernst nimmt, statt jetzt irgendwie nur wieder über Arithmetik zu reden und wer kann wen wann ins Amt bringen. Wir haben eine Bundespolitik für unser Land.
Sind wir nicht mehr auf einer Linie, wollte ich nur sagen. Nach der Hälfte ungefähr.
Nach der Hälfte sind wir nicht mehr auf einer Linie. Ich habe eine Frage in dem Zusammenhang, sehr interessant. Sie geiseln das ja seit langer, langer Zeit und sagen, was die für dumme Politik da in Berlin machen und wie kann man so blöde sein und so weiter. Sie benutzen auch noch deutlich saftigere Ausdrücke. In dem Zusammenhang die Frage, wenn Sie doch recht haben mit Ihrem Befund, die AfD sagt im Grunde nichts viel anderes, warum wählen die Leute dann Ulrich Siegmund und Sie nicht?
Naja, erstmal haben sie uns ja glücklicherweise auch gewählt. Dadurch sind wir.
Da stehen 44%.
Ja, wir sind eine sehr junge Partei. Wir sind eine Partei, die tatsächlich durch unsere viel zu frühen Regierungsbeteiligungen auch erheblich an Glaubwürdigkeit verloren hat. Das ist ja, sagen wir, offensichtlich.
Natürlich. Sie haben Glaubwürdigkeit verloren, weil Sie sich an Regierungen beteiligen?
Ja, weil
oder verliert
vor
man Glaubwürdigkeit, weil man schlechte Politik in Thüringen, macht in Regierungen?
Regierung weil wir in Thüringen beispielsweise eine Regierung mitgetragen haben, wo die Menschen das Gefühl hatten, und zwar zu Recht, das ist kein neuer Aufbruch, das ist keine Veränderung, das ist in vielen Punkten ein weiter so. Wir wurden wahrgenommen als Machtreserve der CDU. Dafür braucht uns keiner. Und deswegen das heißt, ist es jetzt auch gut, dass es diese Klärung gegeben hat. Das war zwar natürlich... Eigentlich sollte uns ja das auch richtig schaden vor der Wahl. Man hat es extra 2 Tage vor der Wahl, hat man dort also diesen Austritt inszeniert. Das war übrigens auch länger geplant. Aber zumindest ist jetzt für uns die Chance, uns da auch neu aufzustellen und neu aufzubauen, auch in Thüringen. Aber das hat uns gekostet. Natürlich, vor 2 Jahren waren wir viel stärker. Sie können es ja auch in Thüringen sehen. Da sind wir damals mit 16% gewählt worden. Heute stehen wir bei 6. Die AfD hatte damals 30 und hat heute 40. Also die Wählerbewegung sind eindeutig. Natürlich können wir jetzt auch Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.
Jetzt kommt der Aufbruch, den Sie brauchen, indem Sie einen AfD-Ministerpräsidenten möglich machen?
Wir wollen, dass in Sachsen-Anhalt die Politik gemacht wird, die sich die Menschen wünschen. Und das zeigen ja die Umfragen, was sich die Menschen wünschen. Eine andere Energiepolitik, dass endlich die Energiepreise sinken, dass nicht, also man aus purer Verzweiflung wirklich fast kollabiert bei jedem Besuch an der Tankstelle. Dafür müssen auch außenwirtschaftlich andere Weichen gestellt werden. Die Russland-Sanktionen machen unsere Industrie kaputt. Ich war zum Beispiel in Leuna. Das ist ja ein wichtiges Industrie- und Chemiedreieck. Ich habe dort mit Betriebsräten und mit einem Geschäftsführer gesprochen. Und alle haben mir übereinstimmend gesagt, und das ist ja auch offensichtlich so, dort waren Unternehmen, die waren international wettbewerbsfähig, innovative, hochproduktive Unternehmen. Die konnten auch gegenüber chinesischen Unternehmen bestehen. Es war überhaupt kein Problem. Und dann kommt die Regierung mit ihrer Energiepolitik, treibt die Preise für Gas, für Strom, für Öl durch die Decke. Und jetzt können diese Unternehmen nicht überleben.
Diese deutsche Regierung hat nicht die Ukraine überfallen, ne? Das ist uns klar.
Ja, und weil Donald Trump den Iran überfallen hat, kaufen wir jetzt auch kein Gas mehr in den USA.
Aber auch das hat nicht die dumme deutsche Regierung gemacht. Sie reden ja gerne von der dümmsten Regierung.
Die deutsche Regierung entscheidet sich ja, wo sie etwas kauft. Und wir haben jetzt zusätzlich das Problem, dass auch aus dem Nahen Osten...
Und Sie wollen weiter in Russland kaufen, so verstehe ich
Sie. Ich möchte, dass wir unsere Energie dort kaufen, wo sie am preiswertesten verfügbar ist. Weil ein Industrieland... Egal, ohne preiswerte Energie kann nicht überleben.
Egal, ob das Land Anschläge gegen uns verübt, uns im Fernsehen mit Vernichtung droht, unsere Städte in Schutt und Asche legen will.
Reden wir mal über Anschläge. Also wir schicken Milliardenschecks in die Ukraine, die nun wirklich einen echten Anschlag auf uns verübt haben, und zwar einen richtig brutalen. Die haben uns die wichtigste Energieleitung weggesprengt. Also ich meine, das ist doch einfach diese ganzen
Narrative ist wichtig in dem Zusammenhang. Diese wichtigste Energieleitung, von der Sie gerade sprechen, war damals gar nicht im Betrieb. Das wissen Sie ja viel besser als ich.
Ja, trotzdem ist das jetzt ein Grund, dass man die wegsprengt. Ja. Also ich finde, das ist ein terroristischer Anschlag gewesen.
Aber kann man ja nicht sagen, das hat jetzt in irgendeiner Form...
der uns massiv geschädigt hat. Und die Reaktion der Bundesregierung ist, ich schreibe den nächsten Milliardencheck. Und wir wissen
würden
auch alle,
Sie, Frau Wagner, ganz kurz, Sie beide, weil es gibt ja eine Menge Schnittmengen zwischen den beiden. Würden Sie sofort jede Unterstützung an die Ukraine einstellen? Sie beide. Herr Kopala, Sie vielleicht zuerst.
Also die humanitäre Unterstützung, da gibt es überhaupt keine Diskussion, dass man die natürlich leisten muss. Und das haben wir auch nie bestritten in irgendeiner Weise. Aber was wir hier aktuell erleben, ist, dass wir mittlerweile in Summe fast unser ganzes sogenannte Sondervermögen in Form von über 150 Milliarden, nämlich 100 Milliarden, was der Bundeshaushalt mittlerweile die letzten vier Jahre an die Ukraine überwiesen hat, 50 Milliarden über die EU. Das sind ja gigantische Summen mittlerweile. Deswegen sage ich mal, da muss es endlich einen Stopp geben. Das macht übrigens auch die Bevölkerung nicht mehr mit. Machen Sie doch Umfragen dazu. Und genau das ist ja auch im Übrigen, war auch im Sachsen-Anhalt wahlentscheidend. Die Frage Thema. Krieg und Frieden stand auf Platz 2. Im Übrigen Migration doch deutlich dahinter. Das hat mich auch überrascht.
Richtig. Wirtschaft war wichtig, also Bildung war wichtig.
Richtig, innere Sicherheit. Also genau. Das waren sicherlich Themen, die bundespolitisch durchgeschlagen haben. Aber nochmal, natürlich brauchen wir, und das ist im Übrigen doch eine Entscheidung der Bundesregierung, die Sanktionspolitik zu ändern. Also ich erwarte von einem souveränen Staat, und da gibt es in der Tat mit dem BSW
Schnittmengen. Alle Sanktionen gegen Russland, Sie beide beenden.
Was haben denn in der Vergangenheit Sanktionen gebracht?
Einfach ja oder nein?
Natürlich muss man erstmal wieder in die Gespräche kommen, aber diese Sanktionsspirale, auch jetzt mit der Schließung des russischen Hauses und auch mit der Schließung in Bonn von dem Konsulat, das bringt doch niemandem was. Was haben wir da als Gegenbeweis?
Nochmal, ich will es nur verstehen, man kann diese Position haben, man kann diese Haltung vertreten. Sie würden alle Sanktionen gegen Russland aufheben.
Man muss ins Gespräch kommen und natürlich muss es der erste Schritt sein.
Herr Kopala, antworten Sie doch einfach auf die Frage. Würden Sie alle Sanktionen aufheben?
Ja, dann ich halte die Sanktionen in jeglicher Form für nicht sinnbringend und vor allen Dingen hat sie der deutschen Wirtschaft selbst massiv geschadet.
Okay, zweite Frage. Sie würden auch jegliche Militärhilfe einstellen, sofort in die Ukraine?
Was Verteidigung angeht, das haben wir immer gesagt und auch dort kann es Unterstützung geben. Aber was aktuell passiert, wir produzieren aktuell in Deutschland Drohnen, die genutzt werden, um ins russische Hinterland Angriffe zu starten, was wir ablehnen. Also wir haben immer gesagt, und das ist auch im Übrigen in unserem Parteiprogramm, keine Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete.
Okay, das heißt, Sie würden die Waffenlieferungen beenden, damit wäre die Ukraine nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen und der Krieg wäre zu Ende, allerdings anders, als wir uns das alle wünschen.
Wissen Sie, aktuell sehen wir ja zumindest auf der Ebene, dass die Amerikaner zumindest in der Lage sind, mit der russischen Administration wieder in Verhandlungen zu treten. Das kann man nur begrüßen, was wir aktuell sehen. Warum macht das nicht die Bundesregierung, um aus dieser Spirale rauszukommen? Und deswegen keine Waffenlieferung mehr an die Ukraine.
Sie sind ja die Partei, die so hart gegen Migration wettert wie keine andere. Richtig?
Ja, weiter.
eine Ukraine, die keine Waffen mehr hat, die sich nicht mehr verteidigen kann, müsste sich ergeben.
Nee, müsste sich genauso an den Verhandlungstisch begeben. Und diese Verhandlungsoption und diese Verhandlungsoption.
Moment mal, bin nicht sicher, dass da lange verhandelt werden würde.
Die Verhandlungsoption gab es doch alles schon. Es gab kurz vor Ausbruch des Krieges.
Lass uns bitte nicht so weit zurück. Aber ich würde gerne verstehen. Das heißt, Sie würden dann ausgerechnet Sie, als die Partei, die Migration so kritisch sind, würden in Kauf nehmen, dass sich Millionen ukrainischer Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen.
Aber Herr Lanz, es ist doch eine wirkliche Pseudodebatte.
Ist das?
Die Menschen fliehen
jetzt. Warum ist das eine Pseudodebatte?
Ja, weil wenn der Krieg beendet ist, natürlich gerade nicht mehr die Notwendigkeit besteht. Wenn ich ein junger Mann wäre in der Ukraine, würde ich auch jetzt fliehen.
Was macht Sie so sicher, dass dieser Krieg dann beendet wäre?
Was macht mich sicher? Natürlich ist das Ziel, dass man auf dem Verhandlungsweg eine Lösung findet.
Das Ziel war doch immer, dieses Land zu übernehmen in vielleicht 3 bis 4 Tagen. Ist jetzt ein bisschen anders gelaufen.
Das Ziel war immer, zu verhindern, dass NATO-Raketen, NATO-Militär an der russischen Grenze stationiert wird.
Was sagt Ihnen übrigens, dass weitere Waffenlieferungen können genauso weitere Flüchtlingsströme erzeugen, wenn der Krieg eskaliert.
Das ist das Dilemma, in dem wir alle gemeinsam stecken.
Deswegen muss man aus diesem Dilemma raus. Und Deutschland hat sich leider, die deutsche Regierung hat sich leider von diesem Spielfeld herunterbewegt. Das machen andere jetzt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt schon den ersten sehr wichtigen Punkt in der Frage, sollten wir eine Koalition zusammen eingehen oder nicht.
Herr Neumann, bitte.
Frau Wagenknecht, also, Sie dürfen sofort, aber einmal Peter Neumann.
Punkt Nummer 1, die Spritpreise sind natürlich dieses Jahr besonders hoch wegen dem Iran-Konflikt.
Genau.
Und man kann wirklich dem Bundeskanzler vieles vorwerfen, aber er hat diesen Konflikt nicht gestartet und die Spritpreise sind auch in Amerika. Entschuldigung, Herr Kupala, Sie haben gerade geredet.
Ja, aber
das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man die Ukraine, wenn man die gesamte militärische und auch finanzielle Unterstützung der Ukraine heute zurückfahren würde, würde die Ukraine sofort diesen Krieg verlieren, würde ihre Souveränität verlieren, Russland hätte gewonnen. Und dann wäre, und das ist der wichtige Punkt, dann wäre eben der Konflikt nicht beendet. Denn es gibt Millionen von Ukrainern und Ukrainern, die das nicht gut fänden und die einer russischen Besetzung Widerstand leisten würden. Der Konflikt würde weitergehen, es gäbe einen zivilen, einen Bürgerkrieg innerhalb der Ukraine und das würde ganz sicher zu vielen Flüchtlingen führen. Die Illusion, dass man diesen Konflikt so einfach beenden kann, wie Sie sich das vorstellen, indem man die Hilfe der Ukraine wegnimmt.
Wir haben noch nie gesagt,
dass es einfach ist. Das ist eine Illusion.
Ich sage da auch nicht, dass es einfach ist. Das hat auch niemand behauptet.
Und Herr Kupala, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Der Punkt ist, der Westen, Herr Trump, hat ja in Anchorage, in Alaska, wirklich buchstäblich Putin den roten Teppich ausgerollt, hat Konzessionen gemacht, die viele beunruhigt haben, weil er Konzessionen auf den Tisch gelegt haben, die, nach denen Putin noch gar nicht gefragt hat. Und trotzdem ist Putin nicht drauf eingestiegen.
Ist er eben nicht.
Und Ihr Freund, Herr Orban, hat ja die meiste Zeit seiner Ratspräsidentschaft damit zugebracht, nach Moskau zu fahren, Herrn Putin anzubetteln.
Ja, bitte fahren. Auch im Interesse.
Und was ist dabei rausgekommen?
Ich kann Ihnen aber auch sagen, was herausgekommen ist, warum Herr Orban auch nach Moskau gefahren ist. Wissen Sie das?
Ja.
Die Ungarn bezahlen 2,53 Cent die Kilowattstunde für Gas.
Ja.
Ja, das hat er dort rausgebracht für die eigene Bevölkerung. Ja. Das ist Souveränität. Er hat für Ungarn einen guten Gasdeal ausgehandelt.
Aber bleiben wir doch mal bei
dem Punkt. Moment, ganz kurz. Da haben wir 10, 12 Cent die Kilowattstunde. Ja. Das sind die Gründe der Deindustrialisierung. Ja. Das sind die Gründe, warum deutsche Unternehmen übrigens auch nach Ungarn auswandern und abwandern.
Der Fachbegriff dafür ist entweder Hufeisen oder Querfront, glaube ich.
Was ist der Fachbegriff?
Der Fachbegriff dafür, was hier gerade passiert ist, entweder Hufeisen oder Querfront.
Gleiche Meinung heißt doch nicht Querfront vor Amal.
Ich finde, müsste man ins Lehrbuch ein Foto von den beiden aufnehmen.
Die Position, dass man in Kriegsgebiete keine Waffen liefert, die hatten 2021 sogar noch die Grünen in ihrem Wahlprogramm.
Also da wäre nicht ein europäisches Land durch ihre Freunde in Moskau.
Es gab viele Zeitfenster und Möglichkeiten, diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Die Amerikaner hatten zum Beispiel nach diesem Treffen in Alaska, in Alaska gab es einen amerikanischen Friedensplan. 28 Punkte. Die Russen haben gesagt, das wäre für sie eine gute Verhandlungsgrundlage. Dann kamen die Europäer,
eine gute Verhandlungsgrundlage. Also was sie meinten war, wir müssen schon das ganze Ding sagen, Frau Wagenknecht, was sie meinten war, wenn ihr das alles so macht, dann denken wir erstmal darüber nach, ob überhaupt Verhandlungen aufnehmen.
Nein, sie haben gesagt, ja, ich meine,
das ist das, was sie so lapidar Verhandlungsgrundlage nennen.
Was die deutsche Regierung macht, ist, alle Brücken für Gespräche, für Dialog abbrechen. Und wir lassen uns immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen. Und das ist gefährlich. Weil wenn mit deutschen Waffen Moskau angegriffen wird, mit deutscher Technologie, mit deutschem Geld, dann werden in Russland die Stimmen lauter, die sagen, wenn die den Krieg nach Russland tragen mit deutschen
Was
Waffen, dann
Sie
tragen
da,
wir irgendwann den Krieg nach Deutschland.
Da?
Das wird in Russland natürlich, das ist gefährlich und das macht vielen Menschen Angst. Und Frau auch das ist ein Punkt, der dieses Wahlergebnis mit beeinflusst.
Wird mit deutschen Waffen wird gerade Moskau angegriffen?
Wir produzieren doch hier Waffen, wir produzieren Drohnen, wir produzieren
Sie haben gerade gesagt, mit deutschen Waffen wird Moskau angegriffen. Mit deutschen Waffen wird der Krieg nach Russland getragen.
Teilweise waren es erstmal
mit welchen Waffen?
Drohnen, natürlich.
Ja, natürlich mit deutschen Drohnen. Natürlich. Ja, das ist doch öffentlich geworden. Und wir werden immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen.
Keine deutschen Drohnen, sondern Drohnen, die, da muss man Herrn Pappberger mal zitieren, ukrainische Hausfrauen zusammenschrauben und andere.
Die AfD ist an dieser Frage natürlich widersprüchlich. Also Herr Kukallas Position ist dort keine, die unwidersprochen ist.
Ich wollte nur einen Satz zu dieser Mythologie sagen. Jeder, der glaubt, diese 28 Punkte hätten Frieden gebracht, sollte sich diese 28 Punkte wirklich mal anschauen. Ja. Niemand glaubt ernsthaft, dass aufgrund dieser 28 Punkte Frieden entstanden wäre oder dass überhaupt eine vernünftige Verhandlung möglich gewesen wäre. Herr Orban hat es versucht, Herr Macron hat bei Putin angerufen, Herr Scholz hat bei Putin angerufen, Herr Trump hat Putin den roten Teppich ausgerollt und immer hat Putin diese Verhandlungen abgelehnt. Ja. Das ist der Status quo. Es gibt kein Szenario, wo das aktuell möglich ist. Und viele Europäer finden das nicht gut.
Also, will trotzdem noch mal sagen, ist eine Position, die man haben kann, gegen diese Art von Aufrüstung zu sein, gegen die Art und Weise, wie wir gerade Waffen einkaufen.
Ja, gut,
und das Geld fehlt uns an allen möglichen Ecken und Enden.
Das ist in der Frage gar nicht konsequent. Das muss
Frau
Wagenknecht,
ich wollte auf was anderes hinaus. Wer diese letzten 5-6 Minuten gesehen hat, der würde sagen, das ist doch ein perfect match. Das passt doch super zwischen Ihnen beiden.
Ja, das wollten Sie ja jetzt in dieser Form, auch in dieser Konstellation ja heute
auch
erzeugen.
Nee, war so jetzt nicht geplant. Nein, das bitte, haben Sie jetzt gerade gemacht.
Bitte.
Ich glaube und bin überzeugt, dass viele Menschen auch deshalb AfD gewählt haben, weil sie sich in dieser Frage Veränderung wünschen, weil sie Angst haben vor einem großen Krieg, und zwar berechtigte Angst. Und ich fände es gut, wenn wir im Landtag tatsächlich Mehrheiten nutzen für eine Aufforderung auch in Richtung Bundesebene, hier eine andere Außenpolitik zu machen. Trotzdem sehe ich, dass es in der AfD natürlich da sehr unterschiedliche Positionen gibt. Also es gibt Menschen, also zum Beispiel Herr Till Schneider in Sachsen-Anhalt, das ist ja da der stellvertretende Vorsitzende, hat öffentlich also immer wieder zelebriert, hochlebe die deutsche Waffenindustrie, dass er also für Aufrüstung ist. Herr Siegmund hat sich als erstes bedankt bei Elon Musk für die Unterstützung. Elon Musk unterstützt die Ukraine dabei, zum Beispiel Angriffe in Russland mit Starlink zu koordinieren. Also das ist schon widersprüchlich. Sie wissen das auch, Herr Kupala, dass Ihre Position da nicht ganz unstrittig ist in der AfD.
Sie wissen aber auch, was eine große Partei, aber vielleicht Sie wissen es nicht, auch ausmacht. Es ist eine pluralistische Partei. Natürlich gibt es bei uns auch andere Einstellungen und auch Meinungen, aber wir haben ein ganz klares Programm und uns auch klar auch zu dem Krieg in der Ukraine auch als Fraktion immer wieder geäußert. Also natürlich gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu.
Ich bin mir nur nicht sicher.
Wollen Sie mit der AfD zusammen?
Wo es gemeinsame Mehrheiten gibt, bei vernünftigen Positionen, für die wir auch gewählt werden, werden wir versuchen, im Landtag diese Mehrheiten zu nutzen. Da, wo wir nicht übereinstimmen, tun wir es nicht. Ich sehe nur, dass die AfD in Sachsen-Anhalt, auch Herr Siegmund, ja sehr, sehr stark darauf orientiert, vor allem mit der CDU zu kooperieren, seine Stimmen dort zu bekommen. Ob er dort für solche Positionen Mehrheiten findet, weiß ich nicht. Wir werden unsere Anträge einbringen und wir hoffen, dass das, was die Wählerinnen und Wähler sich wünschen,
werden Sie ihn zum Ministerpräsidenten wählen.
Das ist die entscheidende Frage, Frau Wagenknecht. Werden Sie ihn vorher zum Ministerpräsidenten wählen?
Das haben wir doch immer ausgeschlossen. Wir haben immer gesagt, wir wünschen uns einen überparteilichen Ministerpräsidenten, und zwar jemand, der für einen politischen Neubeginn steht.
Also Sie wollen nicht Herrn Siegmund? Sie wollen nicht Herrn Siegmund als Ministerpräsidenten.
Ja, wir haben uns doch immer dazu klar erklärt. Ich denke, bei dieser extremen Polarisierung im Land, auch bei dem, wie sich Herr Siegmund in den letzten Tagen verhalten hat, also dieser Eiertanz, wann regiere ich, wann nicht, unter welchen Bedingungen und so weiter.
Sie sagen doch gerade die ganze Zeit, Frau Wagenknecht, dass es so wichtig ist.
Ich fände es gut, wenn wir eine Persönlichkeit finden mit Statur, die tatsächlich über Parteigrenzen hinaus respektiert wird, aber die natürlich für eine neue Politik steht, eben für andere Energiepolitik,
für andere Bildungspolitik. Frau Wagenknecht, was ist das für eine, wie hat es Ulrich Siegmund genannt, ein Gewurstel? Was das BSW da vorschlägt.
Ja, ich finde das kein Gewurstel.
Wie soll das denn zum Beispiel sein, als Überpartei, so, was Sie jetzt gerade zelebrieren? Ich kann, also ich habe da auch, da fehlt mir auch meine Vorstellung. Welche Person sollte das sein, die in Sachsen-Anhalt beheimatet ist, die man dort kennt, wo sich auch, ich sag ganz offen, auch die Mehrheiten dahinter verschließen? Ich würde ja dieser Fantasie ein Stück weit sogar folgen, hätte das BSW bei dieser Wahl 20% und wir 30. Dann könnte ich durchaus sagen, okay, da kann man über solche Konstellationen durchaus sprechen. Ja. Aber ich meine, wir haben jetzt ein Votum von fast 44%. Herr Siegmund hat die Wahl und die AfD natürlich ganz klar gewonnen. Er ist beliebt. Er hat vor allen Dingen einen Wahlkampf gemacht. Da kann sich Friedrich Merz, oder wahrscheinlich wird er das nie schaffen, mal eine Scheibe abschneiden. Er ist sympathisch, er ist jung, sieht gut aus noch dazu. Also ich denke, er kommt gut an. Und er hat
das geht jetzt in Richtung Altersrassismus, was Sie hier gerade machen. Es ist schon fast Altersrassismus.
Ich habe eigentlich Friedrich Merz gemeint.
Macht doch noch Spaß.
Das haben Sie jetzt so unterstellt. Nein, ich will damit sagen, er hat vor allen Dingen das Volk auf den Mund geschaut und hat dort Wahlkampf gemacht, einen Wahlkampf, den es so auch noch nie gab. Und hat ein Ergebnis nochmal in Sachsen-Anhalt, was noch keine Partei in Sachsen-Anhalt erreicht hat mit diesen 44%.
Aber sie schließen.
Und deswegen kann es nur einen Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund geben. Und davon werden wir auch nicht ablassen. Also warum sollten wir jetzt einen Personenwechsel in irgendeiner Weise zustimmen oder in irgendeiner Weise einer knapp 6%-Partei dort hinterherlaufen? Da fällt mir auch die Fantasie.
Also wir wollen ja jetzt nicht jemanden aus unseren Reihen, sondern die Frage ist ja, auch in der AfD gibt es ja Stimmen, die wahrscheinlich auch Recht haben, die sehr deutlich sagen, Herr Braga, zum Beispiel, die AfD hat gar nicht das Personal, eine Landesregierung erfolgreich zu führen.
Warten wir mal ab.
So, gut, wenn Sie das, ich meine, klar, ist es, Herr Siegmund ist der Wahlgewinner. Wenn er das entsprechend alleine durchziehen will, werden wir trotzdem da, wo es Übereinstimmung gibt, werden wir bereit sein, solche Dinge mit umzusetzen. Da, wo wir nicht übereinstimmen, da gibt es ja auch einige Punkte. Wenn ich mir jetzt das Wahlprogramm zum Beispiel ansehe in Sachsen-Anhalt, da gibt es ja zum Beispiel, wir sind auch mitgewählt worden, das hat eine große Rolle gespielt für Meinungsfreiheit, für Pluralität. Wenn wir gemeinsam für eine echte Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks streiten, sind wir dabei. Wenn Sie aber Meldestellen für Lehrer einrichten wollen oder wenn Sie beispielsweise, das ist ja auch im Regierungsprogramm, dass die Verunglimpfung des deutschen Staates also mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft werden soll, bei solchen Sachen, ja, da müssten Sie sich halt dann andere Mehrheiten suchen.
Aber der Punkt da ist wären doch der, wir nicht, Frau Wagner, Sie haben sich doch schon festgelegt. Sie haben sich doch schon festgelegt, dass Sie sich im dritten Wahlgang enthalten wollen. Und damit haben Sie sich dafür entschieden, Herrn Siegmund zum Ministerpräsidenten zu machen. Es gibt keine andere Deutung dieser Entscheidung. Weil damit kriegt er die Stimmen, die ihm jetzt fehlen, um gewählt zu werden. Also das heißt, danach können Sie dann mit Ihren Anträgen sagen, hier mache ich mal mit und hier mache ich mal nicht mit. Aber der erste Schritt ist doch mit dieser Entscheidung getan.
Das ist doch die einzig logische Schlussfolgerung.
Ich finde diese Diskussion jetzt gerade, wir sind ja schon in meinem zweiten, dritten Schritt, wo wir darüber reden, was und wie die Abstimmung vonstatten geht. Also ich sag mal ganz ehrlich, in der Demokratie, und das ist doch das, was die Bürger auch in Sachsen-Anhalt wollen wir nicht erst mal miteinander reden? Um überhaupt erstens, und da fange ich nicht an mit den Trennenden. Wir fangen immer an mit den Trennenden, was die Parteien trennen. Wir sollten erstmal mit den Gemeinsamkeiten anfangen.
Wir arbeiten noch hier gerade sehr viele Gemeinsamkeiten
raus. Das haben Sie ja heute gut herausgearbeitet.
Ja, aber jetzt werfen Sie mir das vor.
Allerdings, ist das dann der nächste Schritt? Also ein Gespräch setzt dann noch kein Ergebnis voraus.
Aber erstmal, Kupala, ist es jetzt sozusagen erst seit dem Wahltag ist überhaupt die Rede von Gesprächen bei Ihnen?
Nö.
Vorher hieß es, Herr Lanz hat es doch vorhin vorgetragen, nur mit absoluter Mehrheit. Mehrheit plus 5
Stimmen. Ja, natürlich war das hier die absolute Mehrheit.
Ach so, das war nur Wahlkampf, war das war also nicht richtig.
Moment. Also wissen Sie,
ich möchte den Punkt gerne noch kurz zu Ende. Das ist ein spannender Punkt. Erst hieß es, wir machen es nur mit absoluter Mehrheit, dann nur mit absoluter Mehrheit plus 5 oder 6. Und weil ja 3 im Krankenhaus sein könnten, dann hieß es, wir lassen uns aufstellen.
Frau Ammann, wir haben das mal ein bisschen dokumentiert, so das Ganze. Ja. Aber ich will ihn jetzt nicht aus der Sache entlassen. Es kam um ein Haar, das Wort war ja nur Wahl, Und dann haben Sie aufgehört zu sprechen. Wahlkampf aus Ihrem
Mund. Nee, das habe ich so nicht
natürlich
gesagt.
Natürlich war das
das. Hat ja jeder gehört.
Ja, Entschuldigung, natürlich ist es Wahlkampf.
Und interessant das, war das, was Sie das nicht Ziel, gesagt haben.
Ja, das, ja. Das ist jetzt weg.
Ja, und jetzt ist die Rede von
das
der...
Das ist weg. Sie haben gesagt, natürlich war das Wahlkampf. Nee,
Moment mal. Natürlich war das Ziel absolute Mehrheit. Und das ist natürlich das Schönste, was es gibt für jede Partei, dass man keinen Koalitionspartner braucht. Aber, und darauf nochmal zurückzukommen, wir brauchen natürlich eine stabile Mehrheit. Und das geht auch nicht mit wechselnden Mehrheiten. Auf solche Modelle lassen wir uns nicht ein und auch nicht
Ulrich. Es war nie die Rede von Gesprächen. Es wurde auch... Herr Siegmund hat sogar explizit gesagt, er will keine Kompromisse. Kompromisse sind Verrat an den Inhalten. Jetzt am Wahlabend hörte ich zum ersten Mal, es gibt eine ausgestreckte Hand. Aber diese ausgestreckte Hand bedeutet nur, also dass mitmachen darf, wer sich den Grundprinzipien der AfD unterwirft.
Frau Ammann,
auch das
mal,
hat er mehrmals mal. Vor der Kamera gesagt.
Ja,
Sie können es jetzt hier 100 Mal abstreiten. Aber er hat selber gesagt, wir werden uns nicht verbiegen bei unseren Positionen.
Das,
also, das heißt,
das
jeder, der kommt, muss auf Knien kommen
es
und sagen, darf
wie
ich
bei
mitspielen?
Jeder Partei auch,
und dann
erlauben also das verbiegen werden.
Aber Herr Kupala, so war das ja nicht. Er hat gesagt, ich mache doch nicht mit denen Politik, die dieses Land zugrunde gerichtet haben.
Es geht, dass wir Vorbehalte
gegen... Und ich brauche die absolute Mehrheit. Wir haben es für Sie ein bisschen zusammengefasst.
Das habe ich mir gedacht.
Schauen Sie doch mal rein. Und danach reden wir noch mal darüber, was genau gemeint war. Schauen Sie mal, so meandert das durch die politische Landschaft. Bitte schön.
Wir möchten unsere Position nicht über Bord werfen für Koalitionen. Wir werden auch keine Spielchen mitspielen, keine Tolerierungen oder Minderheitsregierungen.
Man kann auch mit einer Minderheitsregierung toleriert werden. Auch das ist ja eine Möglichkeit.
Wir bleiben unserer Linie treu. Wir möchten uns nicht verbiegen für irgendwelche Machtoptionen.
Wir wissen, dass hier Kompromisse vielleicht erforderlich sind. Und wir werden alle Gespräche dazu führen und auch alle Parteien zu Gesprächen aufrufen.
Im Notfall würde es halt Neuwahlen geben, dann haben wir halt 50 oder 55%.
Wir reden einen Tag nach einer Landtagswahl, einer gewonnenen Landtagswahl, nicht von Neuwahlen.
Herr Kupala, wie kommen Sie aus der Nummer jetzt wieder raus?
Also ich sehe so viele Widersprüche, nun weiß Gott nicht, dass wir einen Tag nach der Landtagswahl...
Das haben Sie sehr exklusiv.
Nach der Landtagswahl nicht über Neuwahlen reden, ich denke, das ist unisono.
Hat er gemacht.
Moment. Also ich sag mal, erstmal, deswegen habe ich es ja auch gesagt, erstmal die Gespräche führen und dann wird man sehen, ob es in welcher Weise überhaupt Übereinstimmungen gibt und ob
das hat er ja ausgeschlossen, haben Sie ja gehört.
Siegmund hat ganz klar gesagt, auch heute übrigens der Bundespressekonferenz ganz klar gesagt, es braucht eine stabile Mehrheit, das ist übrigens auch der Wunsch der Wähler.
Ja, ich habe das ja vorhin vorgetragen.
Und wenn es die nicht gibt, und das hat er auch gesagt, gibt es keine Spielchen von Tolerierungen oder Minderheitsregierungen. Das ist auch ganz klar. Und
da ist doch offensichtlich die Situation, dass man einen anderen Ministerpräsidenten
Einen anderen Ministerpräsidenten geschäftsführend bleibt er so lange im Amt, aber einen anderen Ministerpräsidenten werden wir nicht wählen.
Das ist doch offensichtlich
nicht.
So.
Ja, aber wollen Sie, dass Herr Schulze dann geschäftsführend weitermacht? Ich meine, das kann man eine ganze Wahlperiode, das hat der Herr Ramelow auch mal.
Warten wir doch erst mal ab, was die Woche noch passiert. Auch im Endeffekt, wie die anderen Parteien sich bewegen. Es gibt ja nicht bloß das BSW. Die müssen sich ja auch überlegen, nach so einer Klatsche, wie die politische Situation
Herr
in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt auch weiter.
Hat
Frau Ammann, seien Sie
Schiss
doch mal ganz kurz
vor der Verantwortung.
Seien Sie noch mal ganz kurz.
Und Sie müssen ihn dazu treiben, dass er sich jetzt doch wählen lässt.
Kein Schiss
das ist doch ganz offensichtlich. Es gibt die Position von Herrn Siegmund, der am liebsten einfach den Wahlkampf weitermachen würde und weiter Bratwürste verteilen würde und noch nicht mal sein eigenes Programm kennt.
Frau Ammann.
Also, wenn man dem auch nur eine Sachfrage stellt, dann ist das.
Bratwürste verteilen, dann ist das wie bei so einem Ergebnis erzielt. Da erzählen andere Bratwürste.
Wenn man ihn nur fragt, was heißt denn Deutsch denken, was der wichtigste Slogan der AfD ist, noch nicht mal das kann er erklären. Also der würde einfach gerne weiter auf der Simson rumknattern. Und jetzt hat er das Problem, jetzt hat er diesen Riesenerfolg, der auch auf sein Konto geht, keine Frage. Und jetzt kommt die Bundespartei und sagt, Junge, du kannst jetzt nicht einfach abhauen, du musst das jetzt machen.
Macht er doch nicht.
Und dann kommen Sie und Frau Weidel und sagen, natürlich muss er jetzt antreten, natürlich muss er antreten.
Darf ich
kommt die Geschichte mit der stabilen Mehrheit.
Und es wird noch schlimmer. Weil Sie quatschen ihn jetzt rein in eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit dem BSW. Über das Ulrich Siegmund Weiland Folgendes sagte. Schauen Sie mal.
Werden Sie sich vom BSW unterstützen lassen, tolerieren lassen? Werden Sie mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ministerpräsident zu werden? Ja oder nein?
Also wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass das BSW nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Sie stützen seit Monaten in Thüringen diesen Mario Vogt, den CDU-Mario Vogt. Und das zeigt ganz klar, damit ist kein politischer Wandel möglich. Und demzufolge sagen wir ganz klar, nur wenn ein politischer Wandel möglich ist, grundsätzlicher Natur, die Probleme, die dieses Land dahin gebracht haben, wo es aktuell ist, dann kann man mit jemandem zusammenarbeiten. Ob das hier in Sachsen der Fall ist, das sehe ich aktuell überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es wurde angekündigt, mich nicht zu wählen als Ministerpräsident. Es wurde angekündigt, keine Gespräche zu führen. Wir hatten Gesprächsangebote schon vor einem Jahr gemacht, die wurden ausgeschlagen. Wie soll ich mit jemandem, der so herangeht, stabil regieren? Und deswegen sage ich ganz klar, eine Zusammenarbeit als Demokrat Rat, die ist möglich, aber nur unter der Maßgabe, dass wir unsere Position hier umsetzen können, die Position, die dieses Land dahin gebracht haben, wo es aktuell ist, rückabwickeln können.
Frau Wagenknecht, wie fühlt man sich als Teil des Problems?
Ja, also ich meine, Herr Siegmund hat die ganze Zeit gezeigt und auch immer wieder signalisiert, seine Priorität ist, dass er mit Teilen der CDU eine Mehrheit findet. Da kann jeder Wähler sich entsprechend ein Urteil bilden, welche Politik er mit Teilen der CDU umsetzen kann und welche eben auch nicht. Und meine Fantasie reicht nicht dafür aus, dass man sich mit der CDU gemeinsam für eine Friedenspolitik einsetzt, für eine andere Sanktionspolitik.
Sie würden, Frau Wagenknecht, um das mal deutlich zu sagen, Sie werden keinen CDU-Mitglied Ministerpräsidenten wählen?
Nein, natürlich nicht. Also wir werden keinen CDU-Ministerpräsidenten wählen. Also Herr Schulze hat ja jetzt inzwischen auch eingesehen, dass das sinnlos ist, noch anzutreten. Er zieht sich ja auch zurück. Ich muss mal sagen, auch die mediale Debatte im Vorfeld der Wahl, die hatte wirklich mit einer fairen Berichterstattung nichts mehr zu tun. Wir haben vor der Wahl klargestellt, wir werden Herrn Schulze nicht wählen, weil er absehbar die Wahl haushoch verlieren wird. Mhm. Also wie hoch, wusste man vorher nicht, aber dass er sie verliert, war klar. Und daraus würde dann eine Legende gestrickt, dass BSW flirtet mit der AfD, dient sich der AfD an, will da den letzten Rettungsanker. Wir müssen doch mal, und das fände ich jetzt für diese Sendung auch wichtiger, darüber sprechen, warum knapp 44% in Sachsen-Anhalt AfD wählen. Das ist doch nicht nur, weil Herr Siegmund ein smartes Lächeln hat.
Sehen Sie es mir bitte nach. Es geht schon auch noch immer um die Frage, welches Spiel Sie auch ganz persönlich als BSW-Gründerin, welches Spiel Sie da spielen?
Ich spiele kein Spiel. Sie haben ja hier mal vor anderthalb Wochen 77 Minuten darüber philosophiert, was ich angeblich für finstere Absichten habe.
Ich habe mich allerdings nicht philosophiert. Katja Wolf saß hier.
Ja, klar, aber vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, bei der Sendung auch mich selber mal zu Wort kommen zu lassen. Aber wir waren ja vor der Wahl tatsächlich in keiner einzigen Talkshow des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.
Frau Wagenknecht,
aber
bitte.
Ist jetzt ein Nebenthema. Bitte, viel
bitte,
wichtiger,
Frau Wagenknecht, bitte, ganz kurz. Wirklich, also die Opferrolle steht Ihnen wirklich nicht. Also wirklich nicht. Sie waren die Queen auf Fernseh-Talkshow-Auftritte immer.
Ja, vielleicht vor 5 Jahren. Seit Sie das BSW bekämpfen.
Haben Sie Entzugserscheinungen?
Aber
was ist Ihr Problem?
Das Interessante ist doch, Frau Wagenknecht, Sie haben doch gar keine Rolle mehr in dieser Partei. Sie haben doch gar keine Reaktion.
Genau.
Sie sind in Sachsen-Anhalt.
Den hatten wir doch hier, Frau Wagenknecht.
Sie sind in Sachsen-Anhalt. Sie sind in Sachsen-Anhalt nicht in der Führung. Sie sind nicht angetreten bei dieser Wahl. Aber Sie geben hier den Kurs vor. Genauso wie Sie in Thüringen, wo Sie nicht angetreten sind, wo Sie nicht mitregieren, auch den Kurs vorgeben wollen. Diese Partei ist Ihr Machtvehikel. Sie versuchen damit wieder in den Bundestag zu kommen. Sie wollen Ihre Agenda damit durchsetzen. Und wenn irgendjemand nicht spurt, und das hat Frau Wolf in letzter Zeit erlebt, dann kriegt er sie aber zu spüren.
Ich möchte, dass sich die Bundespolitik verändert, weil ich den sehr deutlichen Eindruck habe, wenn wir so weitermachen mit dieser Politik, mit dieser Bundesregierung, dann fährt unser Land
Sie wollen
Land
zurück in den Bundestag. Deswegen diese ganzen Manöver.
Es geht nicht
Manöver.
Darum, dass ich in den Bundestag möchte. Also weiß Gott, als der Weg zwischen Saarland und Berlin ist lang, also das Leben kann schöner sein als
Peter
immer
Neumann.
An Flugzeugen. Ich möchte, dass wir in Deutschland wieder eine Politik machen, wo Menschen nicht Angst haben müssen vor ihrem Alter, nicht Angst haben müssen vor Krankheit, nicht Angst haben müssen, dass die Regierung ihnen noch das Letzte wegstreicht und sie ihre Familien nicht mehr ordentlich ernähren können. Also jeder vierte Erwachsene, der kleine Kinder hat, hat Angst, dass er noch nicht mal die Grundbedürfnisse decken kann. Immer mehr Menschen können sich keinen Urlaub leisten. Immer mehr Menschen wissen nicht, wovon sie im Alter leben können.
Frau Wagenknecht, bitte nicht das ganze Wahlprogramm. Die Wahl ist ja gelaufen. Ich weiß, dass noch zwei kommen.
Es geht nicht um Wahlprogramm. Es geht darum, dass wir eine Politik in Deutschland haben, die Menschen als Schlag ins Gesicht empfinden.
Nee, einmal kurz Herr Neumann und dann habe ich zwei Fragen.
Einmal Peter Neumann, bitte. Herr Neumann, bitte. Die das Leben weiter verschlechtern.
Okay. Nur ungefähr halb so lange wie Frau Wagenknecht. Ich habe mich gerade daran erinnert, bei den Zweien an etwas, was ich im Studium gelernt habe, Politikwissenschaft, wurde uns beigebracht, Parteien müssen in drei Dingen gut sein, nicht nur in einem. Das erste ist Wahlen gewinnen und beide haben die Wahl gewonnen. Das zweite ist Regierungsbildung. Das heißt, wenn Sie keine absolute Mehrheit haben, dann müssen Sie Partner gewinnen und auch Kompromisse machen. Wir sehen jetzt gerade, wie schwierig das ist. Und wenn das schon so schwierig ist, können Sie sich vorstellen, wie schwierig das Dritte ist, nämlich tatsächlich zu regieren. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass weder Sie, Frau Wagenknecht, noch Sie, Herr Krupalla, für Sachsen-Anhalt einen klaren Plan haben, Personal haben und dass sie tatsächlich in der Lage sind, den Leuten das Gefühl zu geben, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, mein Leben ist jetzt besser. Das haben sie versprochen. Aber das müssen Sie, glaube ich, dann erst beweisen. Aber
Herr Neumann, ich habe da überhaupt keine Angst davor. Also weil Sie jetzt sagen, wir hätten davor Angst. Nee, wir haben einen ganz klaren Plan. Wir haben im Übrigen auch gutes Personal. Und Sie glauben gar nicht, wie nach so einem Erfolg auch Personalanfragen auf allen Ebenen zu uns hereinströmen.
Also, auch aus der CDU?
Da geht es nicht nur um die CDU.
Es geht ja nicht nochmal. Frag nur für einen Freund. Haben Sie auch Anfragen aus der CDU? Ja, Bewerbungen
Sie haben,
aus der CDU?
Sie haben doch heute zum Beispiel in den Landrat aus Sachsen-Anhalt gehört oder auch der ist klar gegen diese Brandmauerpolitik. Und auch das muss ja mal besprochen werden.
Aber gibt es Anfragen aus der CDU?
Ja, natürlich gibt es auch Anfragen aus der CDU mit Parteibuch der CDU.
Es gibt Leute aus der CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag. Das habe ich nicht gesagt. Deswegen frage ich nochmal.
Es gibt aber Leute, die ein CDU-Parteibuch haben, die sich zum Beispiel vorstellen können, auch in der zweiten, dritten Reihe bei uns mitzuarbeiten und zu unterstützen, die auch übrigens Politik oder beziehungsweise
Regierungserfahrung haben. Herr Kropalla, der CDU-Landtagsfraktion, die Ihnen klargemacht haben,
Ich habe dort keine Gespräche geführt. Nochmal,
aber es gibt sie, sagen Sie.
Das weiß ich nicht genau.
Haben Sie doch gerade gesagt.
Es gibt sie wohl. Ich weiß es nicht. Okay, mit mir hat keiner geredet. Nochmal. Und das ist genau das, was Herr Siegmund ja auch richtigerweise gesagt hat. Auf sowas verlasse ich mich auch nicht. Und auch Herr Siegmund nicht. Weil das sind nämlich genau die Spielchen, die wir in Thüringen erlebt haben. Dass man dann sagt, ja, heute geht's mir mal gut. Heute stimme ich mal mit Herrn Vogt mit dazu. Genauso das Gleiche haben wir im Übrigen in Sachsen. Diese ganzen instabilen Regierungen. Und daran ist nicht die AfD schuld. Die gibt es deshalb, weil man mit uns nicht spricht. Frau Wagenknecht hat es angekündigt, auch das ist übrigens unsere Position immer gewesen, Entschuldigung, Frau Ammann, dass man guten Anträgen, das haben wir übrigens auch in der Opposition im Bundestag gemacht und machen wir immer noch, egal von welcher Partei, stimmen wir zu, solange sie im Interesse Deutschlands sind und auch im Interesse Sachsen-Anhalts. Aber fangen wir erstmal an, über diese abgewählte Brandmauer zu reden. Sie ist abgewählt. Die Bürger haben die Nase voll von diesem Schwachsinn. Und gerade im Osten, und wenn die CDU, und das kann ich Ihnen ja sagen, Herr Neumann, als CDU-Mitglied, wenn die CDU im Osten so weitermacht, wird es eine Volkspartei, wenn sie es überhaupt noch ist, im Osten bald nicht mehr geben. Denn es kommen weitere Landtagswahlen im Osten, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und dann werden wir 4, 5 Ministerpräsidenten im Osten stellen. Und dann haben wir auch ein Gewicht im Bundesrat. Das sollte sich die CDU sehr wohl überlegen. Und das wollen, und das sagen mir viele CDU-Mitglieder auch nicht mehr.
Also ich bin weil sie uns übrigens auch nicht anspricht. Ich bin mal gespannt, jetzt auch basierend auf meinem Punkt. Ich bin mal gespannt, wenn diese Regierung tatsächlich zustande kommt und wir dann in einem halben Jahr schauen, wie hat sich das Leben für die Menschen in Sachsen-Anhalt gebessert? Kommen mehr Investoren ins Land? Ziehen weniger Leute weg? Ist es einfacher, einen Arzttermin zu bekommen?
Das alles haben Sie versprochen.
Wissen Sie, der Punkt ist, Populisten überall in der Welt machen diese Versprechungen genauso wie die AfD, also auch Riesenversprechungen, die überhaupt nicht finanzierbar sind. Dann klappt das alles nicht, dann kommen sie an die Macht, wie zum Beispiel Herr Trump in Amerika. Und wenn dann diese Politik sich nicht umsetzen lässt, dann fangen sie an, Sündenböcke zu finden. Dann hat die Bundesregierung Schuld, dann hat die EU Schuld. Dann haben die Medien Schuld, weil sie nicht freundlich genug berichten. Dann haben, und das ist das wirklich Problematische, dann auch Minderheiten als Sündenböcke identifiziert.
Der größte Populist.
Ich befürchte, dass diese populistische Geschichte, die wir überall in der Welt sehen, die wir in jedem Land sehen, dass sich das, wenn sie tatsächlich an die Macht kommen, wahrscheinlich auch bei Ihnen wiederholen wird.
Da kann ich Ihnen sagen,
außer so Sie kommt. Schaffen es tatsächlich innerhalb eines halben Jahres.
Ehrlich, weil Sie gerade alles aufgezählt haben, was ich unterstreiche, was richtig ist, was Versprechungen angeht. Ja. Der größte Populist ist Ihr Bundeskanzler, Herr Merz. Was hat er für Wahlversprechen gemacht? Er ist in eine Regierung hineingestolpert mit dem alten Bundestag und hat erstmal die Schuldenbremse gelockert und hat vorher alles andere versprochen. Er hat jedes Versprechen nicht eingehalten, gebrochen. Wir reden jetzt über die Rente mit 70. Wir reden über Tankquittungen und beziehungsweise Benzinpreise und Dieselpreise, die sich kein Mensch mehr leisten kann. Da hat übrigens Herr Söder im Sommerinterview noch gesagt, wir schauen uns das an nach dem Sommer. Ja, die Leute, die jeden Tag auf Arbeit fahren, die schauen sich das an. Sie können sich das nicht mehr leisten. Warum gibt es in den osteuropäischen Ländern Spritpreise 50, 60 Cent geringer? Die CO2-Bepreisung muss weg. Die Energiesteuern müssen runter, damit endlich die Wirtschaft wieder atmen kann. Und übrigens die Deindustrialisierung in Sachsen-Anhalt. Ja. Mit 25% größeren Insolvenzen seit letztem Jahr. Das hat die CDU-SPD verursacht.
Darf ich kurz
der größte Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt ist die Deutsche Bahn. Wo sind denn die Investitionen der letzten 30 Jahre? Und deswegen sagen wir auch, wir brauchen endlich eine Sonderwirtschaftszone in Ostdeutschland, so wie es in Polen stattfand, wo die deutschen Unternehmen abgewandert sind.
Wir werden ja sehr bald
sehen. Wir müssen anfangen damit, Herr Neumann. Wir müssen damit anfangen.
Nur ein Satz. Ich glaube, es gibt zwei große Probleme in diesem Land, auf denen leider die Parteien der Mitte keine gute Antwort haben, aber auch ihre Parteien leider nicht. Das erste Problem, und das sieht man in Sachsen-Anhalt ganz besonders deutlich, ist, dass wir ein sehr stark alterndes Land sind. Und das bringt den gesamten Sozialstaat durcheinander. Das bringt den gesamten Sozialstaat durcheinander. Wir sehen es schon jetzt. Wir haben immer mehr Pflegebedürftige, immer mehr Kranke. Rentenversicherung wird teuer. Wie löst man dieses Problem? Was ist die Antwort der AfD? Ja, Antwort der AfD sagt mehr Kinder, aber die sind ja dann auch erst in 20 Jahren bei Arbeit.
Halt, ein Punkt.
Ja,
die Abwanderung stoppen.
Das ist der erste Punkt.
Aber
da haben Sie aber keine gute Antwort drauf. Die zweite Antwort ist, und Sie sagen Energie, andere Leute sagen China, unser Industriemodell mit der Autoindustrie stirbt gerade vor unseren Augen. Wir haben bei den neuen Technologien, mit denen Billionen verdient werden in den nächsten Jahrzehnten, leider noch nicht den Anschluss gefunden. Das heißt, was kommt jetzt? Was ersetzt das Industriemodell, das uns seit den letzten 100 Jahren
reich gemacht hat? Also Sie reden schon vom Ersatz der Autoindustrie. Die Autoindustrie geben Sie schon auf.
Aber das Industriemodell, das in den letzten 100 Jahren erfolgreich war.
Ja, warum ist das so?
Das ändert sich
gerade. Durch hohe Energiepreise.
Nein, das ist ein Grund. Und China ist ein weiterer Grund. Ein dritter Grund ist, dass sich die gesamte Industrie momentan ändert. Ja, dass sich globale Märkte ändern.
Aber die wandert ab, da haben Sie recht.
Wir müssen fair sein an dem Punkt, dass die Frage ist, das ist die Gretchenfrage, vor der gerade alle stehen.
Genau.
Wo ist das neue deutsche Wohlstandsmodell?
Genau.
Und wenn jemand wie Sigmund jetzt in seinem Programm drinstehen hat, was er machen will, ganz gezielt, um sozusagen Familien dazu zu bringen, vielleicht wieder mehr Kinder zu kriegen, dann kann man den Einwand machen, dass ein ähnliches Programm in Ungarn auch nicht besonders gut funktioniert hat und nirgendwo auf der Welt so richtig funktioniert. Aber es ist zumindest, das will ich nur sagen, ein Versuch, etwas zu tun.
Natürlich.
Und die alle anderen Parteien sind dann an dieser entscheidenden Frage für unsere Gesellschaft auch gescheitert.
Also ich meine,
lass uns einmal zurück zum Thema. Frau Wagner, ich habe eine andere Frage.
Ich bin ja auch angesprochen worden, dass es keine Alternativen gibt. Also wenn Sie sagen, und das stimmt ja auch, das ist ein Problem in Deutschland, es werden zu wenig Kinder geboren. Wenn ich dann eine Bundesregierung habe, die nichts Besseres zu tun hat, als den Eltern das Elterngeld zu kürzen, bei der beitragsfreien Mitversicherung zu kürzen, also jetzt sogar bei den Vorsorgeuntersuchungen für Kinder zu kürzen.
Alles richtig.
Das sind alles Dinge, die natürlich dieses Problem, was Sie beschreiben,
machen
verstärken.
Die nicht aus Jux und Dollerei, sondern machen die,
weil wir uns offenbar... Die Ukraine-Hilfen zu finanzieren. Also
da
die
waren
Frage
wir ja
ist
schon,
doch,
Frau
was
Wagenknecht.
Man mit
mich
seinen
mich würde das
macht.
Anders interessieren, Frau Wagenknecht, weil Sie heute so in diesem hohen moralischen Ton sprechen. Erinnern Sie sich, wir beide hatten hier, da saßen Sie auf diesem Stuhl, mal ein Gespräch und ich habe Sie damals gelobt. Ich habe gesagt, weil Sie damals schon immer im Verdacht standen, notfalls gemeinsame Sache mit rechts zu machen. Und dann haben Sie gesagt, das weise ich mit Abscheu und Empörung zurück. Das werde ich niemals tun. Und ich habe Ihnen damals gesagt, ich nehme Ihnen das ab. Ich nehme Ihnen das ab. Und ich ärgere mich wahnsinnig darüber, dass ich Ihnen das abgenommen habe.
Was
das stimmt
heißt
offensichtlich
gemeinsame
nicht.
Sache mit rechts?
Ja, das genau
Sie
das, was es ist. Sie haben angekündigt,
Landtag,
lassen Sie mich bitte einmal den Punkt
ernst
machen,
nehmen.
Frau Magnitz, Sie dürfen sofort. Sie haben angekündigt, sich im entscheidenden dritten Wahlgang zu enthalten.
Ja,
damit
die
helfen
ist
Sie,
den CDU
ganz
zu
kurz,
wählen.
Damit helfen Sie einem AfD-Ministerpräsidenten ins Amt. Das wissen Sie ja ganz genau.
Kriegt er seine Stimmen von der CDU. Aktuell ist es so, dass es 39-39 steht. Sie sollten zählen können.
Es ist ja Ihre Entscheidung, das so zu machen.
Ja, die Alternative ist, wir müssen die CDU
wählen. Nein, das machen wir nicht. Und ich habe in dem Zusammenhang eine Frage. Sie haben ja diese braven Landespolitiker in Thüringen. Frau Wolf war hier, mit der haben wir darüber gesprochen. Die haben dort eine Koalition aus allen möglichen Lagern. Und die regieren, obwohl es schwierig ist, Melanie Amann nickt, ziemlich geräuschlos und erstaunlich
geräuschlos.
Gut.
Geräuschlos? Das ist aber...
Komm, bitte. Nein. So schlecht ist das alles gar nicht angesichts dieser Umstände. So, und dann werden die aufgefordert von Ihnen, diese Koalition zu verlassen. So, und das fadenscheinige Argument ist, da gibt es einen Ministerpräsidenten, Mario Vogt, der hat irgendwie bei seiner Doktorarbeit irgendwie...
Nee, irgendwie, er hat schon.
Ist ja auch egal.
Nee,
das ist auf jeden Fall der Vorwand.
Das darf nicht egal sein.
Nein, das darf prinzipiell nie egal sein. Eben. Aber Sie nehmen das als Vorwand, um diese Koalition sozusagen in die Luft zu jagen. Und Sie wollen, das ist ja offensichtlich der Plan, dass Thüringen unregierbar wird. Das ist die Idee.
Das ist jetzt wirklich also dreist von Ihnen, Herr Lanz. Also wir wollen nichts unregierbar machen.
Und ich habe
das Modell vorgeschlagen eines überparteilichen Ministerpräsidenten, einer Regierung, die mit wechselnden Mehrheiten regiert.
Herr noch Vogt schwieriger, ist in Thüringen noch unregierbarer,
nicht mehr erwünscht.
Als
es gibt
schon
eine repräsentative Umfrage, die klar sagt, dass
Björn
die Mehrheit
Höcke hat Ihnen angeboten, Sie
möchte.
Zur Ministerpräsidentin zu wählen. Sie haben es abgelehnt, haben gesagt, das ist ein vergiftetes Angebot. Ich habe nur eine Frage in dem Zusammenhang. Sie waren mal Vorsitzende der Kommunistischen Plattform. Sie haben in den 90er Jahren haben Sie gepredigt, dass Ulbrichts CDR das bessere Deutschland gewesen sei.
Jetzt kommen Sie da
ganz kurz.
Also wirklich, ich war eine
und haben,
junge
hören Sie einfach
Frau
nur zu, hören
Jahren.
Sie sich einmal an. Und dass Gorbatschow die Ostdeutschen in die Freiheit entlassen hat, dass der ein Verräter war.
Also
jahrzehntelang haben Sie, auch hier auf diesem Stuhl sitzend, die große Antifaschistin gegeben. Sie waren sozusagen der fleischgewordene antifaschistische Schutzwall. Und jetzt das.
Also
können Sie mir einmal
Lanz,
erklären, was da passiert
Niveau
ist? Ich würde das gerne mal verstehen.
Die Debatte nichts. Also wenn man nicht einmal
Sie
darüber redet,
Sie entscheiden
wer
das ja
dafür
nicht. Ich stelle
also
ja diese Frage. Ich würde gerne wissen, was passiert ist, dass Sie sich jetzt plötzlich zum Steigbügelhalter für die AfD machen.
Ja, und das finde ich unverschämt, weil wir sind
was ist daran
nicht
unverschämt?
Ja, weil nach Ihrer Logik jeder.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Antifaschist. Also
nein,
damit
nein,
können ja nicht
ich habe gesagt, zum Steigbügelhalter für die AfD machen. Das würde mich
interessieren.
Ja, aber
also nach Ihrer Logik muss jeder die CDU und das Altparteienkartell unterstützen. Wer das nicht mehr macht, der ist Steigbügelhalter der AfD. Und das heißt ja, dass man genau die Politik verlängern würde, die dafür verantwortlich ist, dass die AfD jetzt kurz vor der absoluten Mehrheit gestanden hat. Also was ist das für eine Logik? Und da Sie mich ja vorhin auch wieder abgewürgt haben, ja, ich finde, wir müssen darüber sprechen, warum hat die AfD diesen riesigen Erfolg? Warum hat sie diesen Zuspruch?
Das ist ja tausendmal analysiert. Es geht ja jetzt um die Frage,
nein, das ist jetzt nicht.
Sie
haben vorhin
sich
was
dazu
gesagt
verhalten.
Von Herrn Siegmund und dass er charmant ist und dass er,
das
stimmt
war
auch, bei TikTok viel Erfolg hat.
Ja.
Aber das erklärt doch nicht 44% für die AfD. Das ist doch ein Quatsch. Die 44% sind eine Wahl gegen Herrn Merz, sind eine Wahl gegen die
Sie
Bundesregierung,
haben immer, Frau
gegen eine
Wagenknecht,
Politik,
und ich könnte
die
Ihnen eine
ganze,
eine ganze, früher hat man gesagt, Videokassette mitgeben, wo Sie auch hier auf diesem Stuhl sitzen gesagt haben, es verbitte ich mir, mich in Zusammenhang mit der AfD zu bringen, wenn irgendjemand hier saß und sagte, Hufeisentheorie.
Ich verbitte mir auch, mich irgendwie als Steigbügelhalter von irgendjemandem darzustellen, weil, ja natürlich, weil wir niemandes Steigbügel halten. Wir halten aber auch nicht die Steigbügel der CDU, weil die CDU ist hauptverantwortlich dafür, dass es diese Wahlergebnisse gibt.
Das ist tatsächlich ein bemerkenswerter Wandel.
Und deswegen
ist
das eine wirklich perfide Diskussion, uns in diese Ecke zu stellen, wenn wir eine Logik in Frage stellen, die die AfD immer stärker macht.
Habe ich Sie jetzt gerade an dem einen bunten Punkt erwischt? Habe ich Sie jetzt gerade da erwischt?
Das heißt, wir haben von Anfang an, als wir das BSW gegründet haben,
Sie haben immer gesagt,
dass wir die Brandmauer für eine Idiotie halten.
Das ist was ganz anderes.
Die Brandmauer hat übrigens auch der AfD genützt, weil sie hinter der Brandmauer stärker werden konnte. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir haben das auch im Bundestag schon so gehandhabt, wir stimmen in der Sache ab. Und wenn vernünftige Dinge möglich sind, zum Beispiel hatten wir damals einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Aufarbeitung im Bundestag versucht, in die Wege zu leiten, da aber nur die AfD unterstützt hat und noch nicht mal die FDP war die Mehrheit nicht da. Wenn wir jetzt im Bundestag wären, würden wir das machen. Die jetzige Opposition im Bundestag ist ja so bescheuert, dass sie sich dieses wichtige Instrument von Untersuchungsausschüssen, und da gäbe es nämlich einiges zu untersuchen bei dieser Regierung, aus der Hand genommen hat, weil Linke und Grüne ablehnen, sowas mit der AfD zusammen zu machen, und dann gibt es halt kein Quorum.
Okay.
So, und ich finde, diese Art Politik, das ist genau das, was unser Land kaputt macht, was die Demokratie kaputt macht. Man kann das beliebig weitermachen, dann wird die AfD irgendwann die absolute Mehrheit haben.
Will nur
man kann
ihren
aber auch einen
Sinneswandel einmal verstehen. Melanie Amann, interpretiere ich das alles völlig falsch oder ist da was dran?
Also ich
verzweifle an ihrem Diskussionsstil, den ich einfach nur demagogisch finde. Das kann ich nicht anders nennen.
Ja, und das ich finde auch die, gern zurück.
Und ich finde auch die, und ich finde auch die, ich finde auch die, okay, also belegen Sie meinen Punkt gerne weiter. Belegen Sie meinen Punkt gerne weiter.
Weiter.
Ich finde vor allem die Gleichsetzung von CDU und AfD, die finde ich wirklich, also, bar jeder Realität. Und ich möchte gerne nochmal da grundsätzlich werden, weil wir jetzt so viel gesprochen haben über wer wann, wie, wo abstimmt und was man mit dem Elterngeld passieren soll. Dieses Wahlergebnis ist eine Katastrophe für unsere Demokratie. CDU, es ist für unsere Demokratie eine Katastrophe, dass 44% der Menschen in Sachsen-Anhalt
mit diesem Wahlergebnis ganz
erbarmen. Darf ich das jetzt einmal zu Ende sagen?
Mit diesem Wahlergebnis haben wir 10% mehr an die Urne gebracht. An die Wahlurne wohlgemerkt. Und das ist Demokratie fördern. Wir haben die Demokratie wiederbelebt. Wir haben Nichtwähler zum Wählen gebracht.
Der Wahlkampf, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist vorbei. Jetzt lassen Sie mich noch einmal
der
den
ist
Punkt
noch nicht
machen.
Vorbei. Wir müssen noch in Mecklenburg-Vorpommern. Wir müssen auch dort gewinnen. Also deswegen ist er noch nicht ganz vorbei.
Frau Amann, bitte einmal das Argument zu Ende. Würde gerne, Frau Wagenknecht, bitte einmal Melanie Amann.
44% der Menschen haben ihre Hoffnung darauf gesetzt, und ihre demokratische Stimme frei, aus freier Entscheidung abgegeben für eine Partei, die nicht demokratisch ist.
Das ist für Sie nicht.
Sie ist in ihren, nein, objektiv nicht. Sie ist deren Personal verankert ist in der Neonazi-Szene. Deren Positionen Deutsche und überhaupt Menschen in unterschiedliche Klassen einordnet im Wahlprogramm. Die schon bei Kindern anfängt, dass Kinder Geld bekommen sollen, wenn sie von Eltern deutscher Abstammung sind. Die Flüchtlinge in besondere Klassen stecken wollen. Die Zivilgesellschaft mit missliebigen Meinungen austrocknen will. Das ist nicht. Keine demokratische Partei. Das muss man einfach nochmal fürs Protokoll festhalten. Ja, für Ihr und wenn Protokoll, Sie sich im dritten Wahlgang enthalten, dann geben Sie dem Ministerpräsidenten dieser Partei die Macht. Und da können Sie jetzt x-mal rumschwadronieren von irgendeinem Volkswillen oder von einem überparteilichen Kandidaten. Es wird nicht passieren, sondern was passiert, ist, dass Sie diesem Mann und dieser Partei mit dieser Gesinnung die Macht geben. In der einer Landtagsfraktion mit einem Mann, der 12 Jahre Stasi-Offizier war, mit Leuten, bei denen es gerade dieses Jahr eine Razzia gibt, weil man vermutet hat, dass sie eine Neonazi-Organisation weiter betreiben wollten. Ein Programm, das von vorne bis hinten rechtswidrig ist, bis verfassungswidrig, Eingriffe in die Religionsfreiheit, totalitäre Vorstellungen von Meinungsfreiheit, Anbietern an Russland. Sie müssen doch, dass Sie Ihr Programm nicht kennen, daran bin ich ja schon gewöhnt. Erzählen dass Sie sich damit Jahre, nicht befassen.
Und wenn Sie so weiter erzählen, werden wir das nächste Mal wirklich 50%
und jedes Mal, ja, und das ist traurig, wahrscheinlich haben Sie sogar recht, weil die AfD-Wähler, die ich als erwachsene Menschen über 18 ernst nehme und bei denen ich sage, Leute, ich kann euch nicht ersparen, dass diese Sachen in dem Programm drinstehen. Mhm. Und dass das, wenn man mal diese Fassade von ihrem Lächelsiegmund wegwischt, ist das die Position, die man da findet.
Ja, und
das sozusagen, ich kann Ihnen nicht ersparen, liebe Leute, dass ihr dieser Partei vertraut. Und das finde ich traurig und das finde ich schlimm, dass die anderen Parteien, denen es nicht gelingt, ein überzeugendes anderes Programm hinzustellen.
Ja, das ist aber und das Problem ist schon, der anderen Parteien.
Und die anderen Parteien, aber die Frau demokratisch Amann, bitte, sind. Herr Schulze hat eine demokratische Gesinnung. Herr Merz hat eine demokratische Gesinnung. Die halten sich an die Regeln, die bemühen sich um Kompromisse.
Frau Amann, bitte, aber Sie, weinen Sie doch
Sie
jetzt
sind
endlich.
Einfach
weinen
keine
Sie,
Demokraten.
Wenn Sie so weiterreden. Ich meine, was soll das jetzt?
Also ich finde,
akzeptieren Sie doch endlich
akzeptieren Sie doch meine Meinung und meine Position.
Die akzeptiere ich. Ihre Meinung geschenkt, das akzeptiere ich alles.
Meinung geschenkt.
Aber akzeptieren Sie doch den Wählerwillen. Akzeptieren Sie das doch endlich. Ja, das ist doch die Aufgabe der Politik.
Ja. Ich habe doch nicht gesagt, ich habe gesagt, die Wähler müssen sich anhören, was ich
die
zu sagen
wissen,
habe, wie
diese
Partei
wirklich
ist.
Die Wähler wissen, haben uns aus Überzeugung gewählt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, mittlerweile aus Überzeugung genau und auch aus Kompetenz. Weise,
aber eine demokratische Stimmabgabe macht keine demokratische Partei.
Wo steht denn das? Das ist doch Quatsch.
Herr Kropala, ganz kurz. Sie haben
Quatsch. Eine demokratische Stimmabgabe macht noch keine demokratische Partei.
Ja, es kommt auf die Inhalte an. Es kommt auf die Positionen an. Und die haben Ihnen doch gerade
wir haben jetzt leider nicht die Zeit, um da ganz tief reinzugehen. Entschuldigung, ganz kurz. Frau Wagenknecht, ich will nur fürs Protokoll einen Punkt machen, Herr Kropala. Sie wissen doch auch, dass es im Umfeld von Ulrich Siebung gibt es Menschen, die waren beispielsweise bei der Heimattreuen Deutschen Jugend.
Ja, es gab doch welche, die waren bei der kommunistischen Plattform nochmal. Natürlich gab es welche vor 20 Jahren, aber die sind alle bevor die Partei, die Heimattreue Deutsche Jugend, verboten wurde, schon lange vorher ausgetreten.
Das stimmt so nicht.
Das stimmt sehr wohl.
Nein.
Ja, und ich mache niemanden einen Vorwurf.
Die haben sich nie davon distanziert.
Der in der Jugend in irgendeiner Organisation war, wo er vor 20 Jahren dort war. Und vor allen Dingen, das sind alles Menschen.
Stört Sie das nicht, Herr? Sie haben das in Ihrer eigenen Satzung stehen, das wissen Sie. Sie wollten solche Leute nicht mehr in Ihre Partei haben.
Wir haben diese Leute in der Form sind die aufgenommen worden, weil sie sich genau in diesem Aufnahmeprozess davon distanziert hätten oder haben.
Sonst wären sie ja noch dort.
Das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei: Ich beurteile Menschen nach dem Tun und Machen, was sie leisten. Und sie haben alle ein akkurates Führungszeugnis. Über was reden wir? Die haben keine Straftaten begangen. Nichts. Also was werfen wir diesen Menschen 20 Jahre noch davor? Wir haben einen Außenminister.
Ihre eigene Partei sagt doch, die dürfen bei Ihnen nicht rein.
Deswegen weise ich ja darauf hin.
Also gilt das jetzt nicht mehr?
Natürlich gilt das weiterhin.
Ja, aber warum sind die dann da?
Nochmal, es gibt die Ausnahmeregelung, dass ein Vorstand auch diese Menschen aufnehmen kann, wenn vor allen Dingen die Zeitspanne von 20, 30 Jahren vorhanden ist.
Aber die ist ja nicht erst seit 20, 30 Jahren verboten. Ja,
nur das Grundproblem ist doch ein
anderes. Wenn man seine eigenen Kinder ins Zeltlager schickt, in die abgetrennten Reichsgebiete, tut mir wirklich leid. Das ist wirklich klipp und klar völkisches Denken. Das sage nicht ich, sondern gibt es auch klare Definitionen dafür.
Ich glaube, das ist Neonazi-Denke.
Und ich habe eine Frage, Frau Wagner, weil Sie sich immer so hart davon distanziert haben in der Vergangenheit. Damit haben Sie kein Problem.
Doch, natürlich habe ich damit ein Problem. Ich weiß, dass es in der AfD Leute gibt, die man früher eher in der NPD getroffen hätte und die Ansichten haben, die ich für gefährlich halte. Trotzdem wird die AfD von 44% gewählt. Und deswegen möchte ich, dass, ich meine, der Umgang, den Sie pflegen...
Also stört Sie ein bisschen, aber nicht richtig genug halt, um am Ende...
Ich bin ja nicht Mitglied der AfD. Also ich meine, natürlich hätte ich mit diesen Leuten nichts zu tun.
Wollen wir mal ehrlich sein? Also der Move jetzt, das so zu machen und in den AfD-Wahlkampf mit einzusteigen, hat Sie wiederbelebt, das wissen Sie doch.
Also wir sind in diesem Landtag gewählt worden, weil uns Wählerinnen und Wähler gewählt haben. Genauso wie die AfD auch gewählt wurde. Natürlich kann man sich immer irgendwo in seiner Blase hinsetzen und diese Wähler beschimpfen und sagen,
Nein, hat hier keiner gemacht.
Doch, das haben sie gerade gemacht. Das wird am Ende dazu führen, dass die AfD noch von mehr Menschen gewählt wird, weil sie sich eben dadurch natürlich auch, weil sie das als Affront empfinden. Und das, was Sie jetzt von uns verlangen, ist ja, dass wir diese völlig gescheiterte Brandmauerlogik wiederbeleben. Jetzt auch noch sagen, mit uns wird jetzt also mit den alten Parteien doch eine Koalition möglich, wäre ja theoretisch sogar mehrheitsfähig. Und wir hieven irgendeinen ins Amt, der genau die Politik fortsetzt,
Wie wäre es denn mal mit Überzeugungen? Was ist denn da für ein Prinzip?
Also wenn keine Politik dazu führt, dass die AfD immer stärker wird, dann sollte man diese Politik nicht fortsetzen.
Also.
Und wir möchten, dass darüber gesprochen wird, was sind die Anliegen dieser Menschen. Das sind nämlich die Wählerinnen und Wähler der AfD. Das sind keine Nazis, das sind keine Rassisten.
Das ist bitte.
Das sind Menschen, die haben berechtigte Anliegen.
Haben Sie doch völlig recht, aber das hat doch niemand in Abrede gestellt.
Dann sollte man aber diese Anliegen vielleicht mal in Politik übersetzen, statt immer nur zu sagen, die grenzen wir aus, die verbannen wir hinter die Brandmauer.
Hat niemand gesagt, es ging in der Geschichte, nein, es ging um Sie und Ihre Haltung, nein, Sie.
Sie
und Ihre Haltung ganz persönlich. Ich habe das vorgetragen vorhin. Ich habe Ihnen vorgetragen, wie wichtig das immer für Sie war. Auch hier auf diesem Stuhl sitzen, diese Abgrenzung, wie wichtig die immer war.
Und ich habe
okay, und dann erleben wir jetzt den Opportunismus, den Ihnen andere häufig unterstellen.
Was hat denn das mit Opportunismus zu tun? Sie
wettern so viel über die fehlende Glaubwürdigkeit in der Politik, Frau Wagenknecht.
Ich habe meine Position in der Frage nicht.
Das untergräbt die Glaubwürdigkeit von Politik.
Nein, die Glaubwürdigkeit untergräbt, wenn sich Leute wählen lassen, und das haben wir leider zum Beispiel in Thüringen auch gemacht, von Menschen, die sich Veränderungen wünschen und die dann eine Koalition unterstützen, wo die Leute das Gefühl haben, es geht alles weiter wie bisher. Dadurch verliert man Glaubwürdigkeit.
Also lieber das Programm der AfD als weiter wie bisher.
Aber ich glaube,
was heißt das Programm der AfD?
Herr Neumann, ganz kurz, letztes Wort.
Sie haben ganz wichtigen, Entschuldigung, Frau Wagenknecht, er hat mich aufgerufen.
Politik umgesetzt.
Okay.
Und da gibt es tatsächlich Anliegen. Und natürlich ist das vor allem auch eine bundespolitische Frage.
Okay, letzter Satz für Peter Neumann,
weil Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen haben. Der Punkt ist folgender: Die AfD hat niemals wirklich eine echte Anstrengung gemacht, diese Nazis systematisch aus der Partei zu
Natürlich haben wir das gemacht.
Und das ist der Unterschied zu vielen anderen populistischen Parteien in Europa, die wirklich mit diesem Thema kämpfen. Und das ist auch der Unterschied zu der AfD 2013-14.
Ich meine These ist, meine These, Herr Kupala.
Nein,
waren Sie nicht.
Waren Sie nicht.
Es gibt, Herr Kupala, ich habe vor kurzem eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung gelesen, aus dem Jahr 2013 oder 14, die Parteistiftung der linken Partei. Deren Fazit in 2013 oder 14 war, die AfD ist keine faschistische, keine rechtsextreme Partei. Wenn die AfD so geblieben wäre, wie unter Herrn Lucke, gäbe es überall in Deutschland Koalition CDU-AfD. Weil die AfD damals eine rechtskonservative Partei war, die ihre Meinung zum Euro hatte, aber die sich innerhalb des Verfassungsbogens befand. Seitdem sind sie unterwandert worden. Diese Leute, die sie nicht aus der Partei werfen wollen, die haben jetzt das Sagen. Und deswegen ist die Brandmauer nicht eine Erfindung der CDU, sondern Die Brandmauer ist zustande gekommen, weil sie sich radikalisiert.
Nein, ach, jetzt schiebt die CDU sozusagen ihr Versagen uns
Herr
zu.
Kupala, das wird nicht Herr so Kupala, wir sind schon 4 Minuten drüber.
Ja, das ist ja ich muss jetzt leider
zumachen.
Aber das ist ja total.
Ich würde gerne noch 2 Stunden mit Ihnen diskutieren. Wir sind am Ende. Danke Ihnen ganz herzlich. Wir werden das weiter beobachten. Bleibt spannend. Morgen sind wir wieder da. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.